Das Thema unserer heutigen Predigt heißt die dreifache Forderung. Die dreifache Forderung. Man hat es in den Medien oder auch in den Zeitungen gelesen. Vor der Bundestagswahl, da hatte ein Sozialverband einen Katalog von Forderungen an die künftige Bundesregierung gestellt in Bezug auf die künftige Rentensituation. Und in diesem Katalog von Forderungen, also in diesem Forderungskatalog, wurde von der zukünftigen Bundesregierung gefordert, endlich zu handeln. Da es ja längst bekannt sei, dass viele Rentnerinnen und Rentner kaum noch über die Runden kommen und einige sogar zusätzlich Grundsicherung benötigen und so weiter. Nun, in unserer heutigen Predigt geht es bei weitem nicht um Politik und um Rentenreform, nein. Sondern in unserer heutigen Predigt geht es ebenfalls um eine Forderung. Aber nicht um eine Forderung von Menschen, sondern um eine Forderung von Gott. Und zwar heißt es unser Thema die dreifache Forderung. Und wie diese dreifache Forderung heißt, das werden wir im Laufe dieser Predigt bald herausfinden. Doch kommen wir kurz auf unseren Alltag zu sprechen. Werden an dich auch im Alltag Forderungen gestellt? Oder stellt man nur Forderungen an die Bundesregierung? Ich denke nicht, nein. Hast du nicht auch in deinem täglichen Leben mit irgendwelchen Herausforderungen zu tun? Wohl hat jeder von uns zu bestimmten Zeiten mit irgendwelchen Forderungen oder Herausforderungen zu tun. Ob man hier in jungen Jahren ist oder man älter ist, das ist nicht so entscheidend. Lediglich verändern sich manche Forderungen und Herausforderungen auch mit dem Alter. Aber Forderungen sind da. Ob das ganz persönliche Anforderungen sind, die man an sich stellt, oder ob das eventuell innerhalb einer Ehe ist, wer verheiratet ist oder wer Kinder hat in der Familie, ob dies am Arbeitsplatz ist, ob das in der Verwandtschaft ist oder in der Gesellschaft. Täglich kommen Forderungen und Aufgaben an uns heran, die uns zur Entscheidung führen. Ja, wir müssen infolge von Forderungen irgendwelche Entscheidungen treffen. Wie mache ich jetzt dies oder wie mache ich jenes? Zum Beispiel muss die künftige Bundesregierung eine Entscheidung treffen, wie sie den Rentnern in Zukunft gerecht werden will. Da müssen sie darüber entscheiden. Auch wir müssen infolge von Forderungen, die an uns gestellt werden, Entscheidungen treffen. Bei uns sind dies oftmals nicht die weltbewegenden Forderungen, das können auch ganz kleine Dinge sein. Vielleicht war es für den einen oder anderen von euch heute Morgen sogar eine Herausforderung, überhaupt in den Gottesdienst zu kommen. Ja, das mag vielleicht für manche selbstverständlich sein, aber für andere ist es eine Herausforderung. Soll ich heute Morgen aus dem Bett? Soll ich überhaupt in den Gottesdienst? Ich bin müde. Eigentlich weißt du, dass es Gott haben will und Gott fordert es, in die Gemeinde zu gehen. Und jetzt muss ich mir entscheiden, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin? Für die meisten von uns ist das sicherlich kein Problem. Doch wer sich die Gemeinde und den Gottesdienst nicht zur Priorität macht, der wird öfters da unterliegen und sagen, ach, heute bleibe ich liegen oder mache ich was anderes. Soll ich hingehen oder steht sonst noch Hause auf dem Plan? Ja, man hätte viele Möglichkeiten. Ähnlich ist es ja auch mit den Bibelstunden oder anderen Treffen in der Gemeinde. Es ist immer eine Frage der Priorität. Komme ich auch diesen Aufforderungen nach? Was ist meine Priorität? Doch wie man sieht, habt ihr euch heute Morgen entschieden, um in den Gottesdienst zu kommen. Und das ist erfreulich und ist auch gut so. Es ist ja auch sehr, sehr wichtig, in die Gemeinde zu kommen und sich unter Gottes Wort zu stellen. Und wir staunen, wenn wir uns jetzt heute mit diesem Text befassen, vor allem mit Kapitel 5, wie die Menschen zur Zeit Jesu, dem Herrn Jesus, hinterhergegangen sind. Und wir staunen, wie sie tatsächlich Hunger hatten, das Wort des lebendigen Gottes zu hören. Denn in Vers 1 lesen wir, hier in Kapitel 5, es begab sich aber, dass sich das Volk zu ihm drängte. Und wir fragen uns, warum drängte sich das Volk zum Herrn Jesus? Was war der Grund? Wir bekommen die Antwort noch gleich in Vers 1. Es begab sich aber, als das Volk sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören. Hier steht nicht mal, um sich heilen zu lassen oder um Wunder zu sehen, nein, sondern um das Wort Gottes zu hören. Denn er stand am See Genezareth. Die Menschen des Volkes hatten also damals oder zu der Zeit nur ein Verlangen. Sie wollten Jesus von Nazareth hören. Sie wussten, dieser Jesus verkündigt das Wort Gottes, und auch die Dämonen haben selbst gewusst, du bist der Heilige Gottes, du bist der Sohn Gottes. Und der Herr Jesus musste sogar zu den Dämonen sagen, hört auf, verbreitet es nicht. Er wollte es mehr oder weniger geheim halten. Aber die Menschen, die kamen massenweise und sie wollten das Wort Gottes hören. Nicht um geheilt zu werden oder Wunder zu sehen, nein, sondern um das Wort Gottes zu hören. Unter dem Volk war also ein Hunger entstanden nach Gottes Wort. Und dieser Hunger war sehr groß. Natürlich wissen wir, der Herr Jesus hat natürlich auch begleitende Zeichen und Wunder getan. Das war auch natürlich etwas Gewaltiges. Aber er hat auch das Wort Gottes in außergewöhnlicher Vollmacht verkündigt. Nicht wie die damaligen Schriftgelehrten, auch nicht wie wir Prediger heute, nein. Oh, der Herr Jesus, der hat auf so eine anziehende Weise gelehrt und verkündigt, dass es einfach anziehend war. Doch ich möchte dich heute Morgen ganz kurz fragen, hast du auch einen Hunger nach Gottes Wort? Hast du auch diesen Hunger heute Morgen in den Gottesdienst mitgebracht? Hast du ein Verlangen, von Gott und seinem Wort zu hören, von ihm gestillt zu werden? Deinen Hunger, deinen Lebenshunger. Denn in dieser Welt, da wirst du ja nicht satt. Da wirst du nie wirklich glücklich werden. Die Welt hat viel zu bieten, aber du wirst nicht satt in dieser Welt. Nicht selten habe ich schon von Glaubensgeschwistern gehört, wenn ich das Wort Gottes nicht hätte, ich wüsste gar nicht, wie ich überhaupt leben könnte in dieser Welt. Und wenn du mit Gott leben willst, dann brauchst du das Wort Gottes. Ich kann es auch bezeugen. Wenn ich das Wort Gottes nicht hätte, ich wüsste nicht, wie ich überleben könnte in dieser Welt. Aber gerade deshalb ist ja auch der Herr Jesus in die Welt gekommen. Er ist selbst das Wort, und das Wort hat Fleisch und Blut angenommen. Und er selbst sagt zu dir und zu mir, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ja, natürlich brauchen wir auch leibliche Speise. Aber wisst ihr, das Wort Gottes ist mehr als Brot oder als Nahrung. Der Jesus gibt uns das wahre Lebensbrot vom Himmel her. Und wir müssen mit ihm in Kontakt bleiben. Und er schenkt es, dass er durch sein Wort mit uns redet. Jesus möchte durch sein Wort und durch sich selbst deinen und meinen Lebenshunger und Lebensdurst stillen. Und sicherlich ging es unter dem Volk fragend umher. Wer ist denn dieser, dass dieser so mit Vollmacht in den Synagogen redet und lehrt? Wer ist dieser, der jetzt da erst gestern im Hause des Simon war und dessen Schwiegermutter plötzlich vom Fieber geheilt wurde? Erst letzte Woche hatten wir uns ja in der Predigt auch damit beschäftigt, dass damals viele Fragen kursierten, dass auch die Schriftgelehrten sagten, wer hat diesem Jesus diese Vollmacht gegeben? Sie sind nicht draufgekommen, dass es der lebendige Gott selbst war. Merkwürdige Frage. Und liebe Freunde und Geschwister, hier in Lukas 5 lesen wir nichts Konkretes davon, was der Herr Jesus genau jetzt am See Genezareth gelehrt oder gepredigt hatte. Doch Jesus zeigt uns in seinem Wort durchweg, die ganze Bibel ist voll davon, dass er fortwährend auf das Herz des Menschen abzielt. Das Herz, das Innerste des Menschen, wie schaut es aus in deinem Innersten? Äußerlich, da kann man sich ja manchmal ganz gut verstecken, aber wie sieht es innerlich aus? Das Herz ist doch das Schaltzentrum der Gedanken und der Gesinnung des Menschen. Das Herz ist der Platz, woraus auch unsere Worte hervorgehen, die oft so hart sind und auch so böse sein können. Und das Herz ist der Platz, woraus letztendlich auch die Taten des Menschen hervorgehen. Er, der Herr Jesus, er möchte beständig dein und mein Herz erreichen. Durch was? Ja, natürlich, durch sein Wort. Er redet zu dir und durch seinen Geist. Und in den Gläubigen hat er ja Wohnung genommen. Es gibt auch solche Kinder Gottes, die sagen, ach, ich glaube an Jesus, das genügt. Weißt du, dass er sich mit der Lehre auseinandersetzen und immer da ins Wort Gottes reinzuschauen und immer die Bibel mit sich rumzuschleppen, das brauche ich nicht. Nein, das hat mir alles nicht so viel zu sagen. Es reicht, wenn ich an Jesus glaube. Doch, liebe Freundinnen und Geschwister, wer so denkt, der irrt gewaltig. Der irrt gewaltig. Halten wir daran fest, Gottes Wort und Jesus Christus ist eine völlige Einheit, unzertrennbar, denn Jesus ist das Wort. Ja, er ist sogar das Wort Gottes selbst. Und wenn wir es mit der Bibel zu tun haben, dann haben wir es mit Jesus zu tun. Wenn du mit Jesus Gemeinschaft haben willst, dann geh in die Bibel. Und geh durch die Bibel ins Gebet. Liebe Freunde und Geschwister, wer das Wort Gottes ablehnt, der lehnt zugleich den Herrn Jesus ab. Und wer am Wort Gottes meint, Kritik üben zu müssen, ich hoffe nicht, dass das in unseren Reihen ist, zumindest wüsste ich nichts davon. Aber wer das tut, und das tun heutzutage viele, auch Kinder Gottes, die üben letztendlich Kritik an Gott selbst. In deren Haut möchte ich nicht stecken, wenn sie einmal vor dem Herrn stehen müssen. Möge niemand hier sein oder aus unseren Reihen hervorgehen, der es wagt, das Wort Gottes zu kritisieren oder zu bemängeln. Denn das ist Sünde. Und das resultiert aus dem eigenen Unglauben Gott gegenüber. Denn das Wort Gottes stellt an alle Menschen und auch zu allen Zeiten eine dreifache Forderung. Und wie heißt diese dreifache Forderung? Wir sollen unsere Ohren aufmachen, wir sollen das Wort Gottes hören. Und was sollen wir, wenn wir es gehört haben? Ja, wir sollen es verinnerlichen. Und wir sollen dem Wort Gottes Glauben und Vertrauen schenken. Und was ist es, wenn wir uns auf das Wort Gottes stützen, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen? Ja, dann werden wir auch entsprechend danach handeln. Wir werden Gehorsam leisten. Und darum geht es in dieser Predigt, um diese dreifache Forderung: Hören, Glauben und Gehorchen. Mit diesen drei Forderungen, die haben wir nämlich fortwährend täglich zu tun. Und das ist der erste Punkt: Hören auf Gottes Wort. Der Herr Jesus wurde am See Genezareth von dieser Volksmenge dermaßen bedrängt, dass er vom Ufer weggehen musste. Und er hat den Simon gebeten, dass er in eins seiner Schiffe gehen darf. Der Simon hat mehrere Schiffe gehabt. In eines seiner Fischereischiffe, in seines Fischereibetriebes. Und es heißt in Vers 3, da trat er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren. Also er blieb nah beim Ufer, aber ging ins Schiff, und das Schiff musste ein bisschen wegfahren vom Ufer. Und da setzt sich der Herr Jesus in dieses Schiff und leert die Menge vom Schiffe aus. Eine schwimmende Kanzel. Und wir können uns vorstellen, was da für Leute alles da waren. Die Leute hatten große Erwartungen. Und wir können uns auch vorstellen, wie jetzt auch der Simon mit dabei war und auch seine ganze Fischereimannschaft. Und wie enttäuscht diese Männer am Ufer saßen. Denn sie waren ja die ganze Nacht draußen, haben die ganze Nacht draußen auf dem See gearbeitet. Und was war? Sie kamen mit leeren Schiffen zurück. Sie hatten keinen Fang. Sie hatten nichts in den Netzen, außer vielleicht manchen Unrat, vielleicht ein paar Algen oder Seegewächse. Es ging kein Fisch ins Netz. Wie merkwürdig. Was muss das für eine Nacht gewesen sein? Mit leeren Netzen kam diese Mannschaft zurück, enttäuscht, sicherlich auch deprimiert. Und jetzt kommt Jesus. Und es heißt in unserem Text, sie wuschen am Ufer ihre Netze aus. Und jetzt muss man die Netze noch waschen und sie noch flicken und alles. Dann hat man auch noch Arbeit damit und hat nichts gefangen. Viel Kraft, Schweiß, Anstrengung, Arbeit und Abmühen. Und scheinbar alles umsonst. Sicherlich lag ihnen mit Recht manch fragende, nagende Frage auf dem Herzen. Sicherlich haben sie sich gefragt, wenn das so weitergeht, wovon sollen wir leben? Wir können ja keine Fische verkaufen, wir haben kein Geld mehr. Wovon sollen wir zukünftig unsere Familien ernähren, wenn das so weitergeht? Geschweige denn, eines Tages Rente zu bekommen, würde man in Deutschland sagen heute. Damals gab es das noch nicht. Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch in die Lage der Fischer versetzen. Vielleicht auch jemand, der spät bis in die Nacht arbeitet oder wer in Schichtarbeit arbeiten muss. Der weiß, wie anstrengend so eine Nacht von Arbeit sein kann. Und so auch bei diesen Fischern. Wenn man aber dann nächteweis durcharbeitet und der Verdienst fällt dazu noch aus, das ist besonders hart und schmerzlich. Resignation und Ratlosigkeit ist hier das Normale. Doch, liebe Freunde und Geschwister, was ist das Interessante in dieser Situation? Interessant ist, dass jetzt Jesus gerade in diese Situation hineinkommt. Ja, dass er sogar in eines dieser Fischerboote einsteigt. Vers 3, da trat er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren. Und wer sich mit dem Lukas-Evangelium bereits auseinandergesetzt hat, der weiß, dass dieses Evangelium chronologisch, das heißt, der Reihenfolge nach geschrieben wurde. Das sind nicht alle Evangelien genau der Reihenfolge nach geschrieben. Und somit können wir sicher sein, dass Simon bereits vorher eine Begegnung mit Jesus hatte. Wir haben es ja vorhin gelesen, Kapitel 4, Vers 38, dass Jesus bereits im Haus des Simon war. Und er hatte dessen Schwiegermutter geheilt. Interessant ist, dass hier zunächst auch nicht von Simon Petrus die Rede ist, sondern nur von Simon. Hier wissen wir noch nichts von Petrus, aber das war später der Petrus. Ich hatte mal im biblischen Namenslexikon nachgeschaut und da hatte ich entdeckt, dass Simon die griechische Form des hebräischen Namens Simeon ist. Und Simeon heißt übersetzt Erhörung. Nun, vielleicht hatte Simon in dieser ganzen Resignation, in dieser ganzen Enttäuschung zu Gott gebetet, dass er weiterhin von dem Fischereibetrieb doch leben kann. Und dachte, dass doch wieder Fische ins Netz gehen mögen. Das wissen wir nicht genau. Jedenfalls war jetzt Jesus in diese Situation gekommen. Und Jesus ist in eines seiner Schiffe eingestiegen. Und was tat Jesus? Er verkündigte das Wort Gottes. Und wir können uns vorstellen, dass es optimale Bedingungen waren. Der Jesus war so ein Stück weit vom Ufer weg und vielleicht war so eine Halbrundung da, so eine Ausbuchtung, die es scheinbar am See Genezareth gibt. Und dass hier das Wort direkt an die Menschenmasse hinausgeworfen wurde, ohne Verstärker, dass das einfach so von der schwimmenden Kanzel zum Volk hingetragen wurde, vom Wasser aus. Und nun konnte der Herr Jesus zum Volk reden. Und das Volk Gottes schallte zum Volk hin. Und hier stand nun eine riesen Volksmenge, ältere Menschen, junge Menschen, Männer, Frauen und Kinder, Arme und Reiche, Schwache und Kranke, Starke und Schwache, also Kranke und Gesunde. Sie alle waren gekommen, um von Jesus das Wort Gottes zu hören. Und eben auch Simeon und die Fischer. Eigentlich hatten die Fischer andere Sorgen und vielleicht haben sie auch gefragt, was soll das jetzt hier, Wort Gottes zu predigen? Was soll das, dass der Jesus hier auf unser Boot geht und hier große Worte macht? Kann uns etwa das Wort Gottes weiterhelfen oder was? Bei ihnen ging es ja nicht um irgendetwas, sondern es ging ihnen um die Frage der Lebensexistenz. Und auch heute ist es für viele schlimm, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren und kein neuer in Aussicht ist. Erst am Mittwochabend hat uns ein Mann besucht, der berichtet hat, wie schlimm es für ihn ist, seinen Arbeitsplatz verloren zu haben. Und er ist in einem gewissen Alter, wo es nicht leicht ist, einen neuen Arbeitsplatz zu kriegen. Aber auch ich habe zu ihm gesagt, wir können uns in dieser Situation nur an Gott wenden. Er hat Wege, auch aus unserer Not zu helfen. Und jetzt kommt Jesus von Nazareth und predigt das Wort Gottes. Hilft das etwa, um den Lebensunterhalt zu bestreiten? Ist es nicht nur ein billiger Trost für jemanden, der mit fortwährenden Enttäuschungen zu tun hat? Ist es nicht ein billiger Trost, wenn jemand in seiner Lebensexistenz bedroht ist und nicht weiß, wie es weitergehen soll? Ja, sagt mancher. Von der Kanzel aus, da kann man ja viel predigen. Doch die brennende Frage ist, wie sieht es in meinem Alltag aus? Was habe ich da davon? Was kann ich mitnehmen, wenn ich morgen wieder in meinem Alltagsgeschehen drin bin? Kann das Wort Gottes tatsächlich mir helfen im Alltag? Kann es praktisch umgesetzt werden? Wir können heute in die Gemeinde kommen, um das Wort Gottes zu hören. Wir können auch nächsten Sonntag in die Gemeinde kommen, um das Wort Gottes zu hören. Doch die entscheidende Frage ist, ob das Wort Gottes etwas in unserem Leben bewirken kann. Oder ob immer alles beim Alten bleibt. Und keine Veränderung stattfindet. Und wir uns immer im Sorgenkarussell weiterdrehen. Und wie schnell ist der eine oder andere in der Predigt geneigt zu denken, tja, in meine Situation, da passt es wahrscheinlich nicht. Das gilt für den und für den und für den. Vielleicht geht das Wort Gottes zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, wenn man auch so beschäftigt ist mit dem Alltagsgeschehen. Das kann sehr schnell passieren, aber das wäre sehr schade. Und schnell wendet man sich ohnehin wieder dem aktuellen Tagesthema zu. Ha, schönes Wetter heute oder übernächste Woche regnet es vielleicht wieder oder bald kommt Schnee und dann die momentane Wirtschaftslage oder man macht sonst etwas und man redet über so vieles. Bei Simon und den Fischern hieß das aktuelle Tagesthema: Wir haben keine Fische im Netz. Wir haben nichts gefangen. Wir sind müde. So war das aktuelle Thema. Liebe Freunde und Geschwister, wie schnell sind wir dabei, das Wort Gottes zu hören? Doch im selben Augenblick wird es von unseren persönlichen Sorgen und Nöten des Alltags direkt wieder erstickt. Es kriegt keinen Raum bei uns. Es kann am Herzen letztendlich keine Wurzel schlagen. Und das ist ein großes Problem. Deshalb warnt der Herr Jesus seine Zuhörer an vielen Stellen in den Evangelien. Er sagt nicht umsonst, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber es ist klar, es muss von den Ohren auch ins Herz gehen. Es darf nicht im Ohr bleiben. Es darf auch nicht zum anderen Ohr rausgehen. Es muss ins Herz dringen. Nicht umsonst sagt er in Lukas 8, Vers 18, so seht nun darauf, wie ihr höret. Nimm also das Wort in einem guten und feinen Herzen auf. Hab das Verlangen, Gottes Wort aufzunehmen, es zu behalten, es zu bewahren, auch darüber nachzusinnen. Lass das Wort Gottes bitte nicht auf einen harten Herzensboden fallen, dann wird es keine Frucht hervorbringen. Lass das Wort bitte nicht unter die Dornen und Disteln der Sorgen fallen, damit es nicht erstickt. Und liebe Freunde und Geschwister, ich frage euch, ist bei dem Herrn Jesus etwa Hoffnungslosigkeit? Ist bei dem Herrn Jesus Ratlosigkeit? Ist bei dem Herrn Jesus Resignation angesagt? Nein. Er, der Herr Jesus, weiß ganz genau, in welchen Situationen wir stecken. Und er selbst weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er selbst war ja in die Welt hineingekommen. Er selbst, das Wort Gottes. Er hat Fleisch und Blut angenommen, ähnlich wie wir Menschen. Er hat das ganze Menschsein durchlebt, bis hin zur Verurteilung und zur Verspottung, ja bis zum bitteren Leiden am Kreuz. Und dort wurden ihm, dem Heiland, die Hände und Füße mit den Nägeln durchbohrt. Den Herrn Jesus, den brauchst du nicht zu fragen, was es heißt, Anfechtungen zu haben. Den Herrn Jesus brauchst du nicht zu fragen, was es heißt, Angst zu haben. Es heißt in Lukas 22, Vers 44, er geriet in Todesangst. Er hatte furchtbare Ängste durchgestanden. Und er betete im Garten Gethsemane inbrünstiger und sein Schweiß wurde sogar wie Blutstropfen, steht dort. Ist dein Schweiß schon mal wie Blutstropfen geworden? Dann hast du noch nie solche Angst gehabt wie der Herr Jesus. Er hat am Kreuz sein Leben gelassen. Er wurde begraben. Er war im Reich des Todes. Und er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ja, er ist aufgefahren in den Himmel. Und er ist heute zu Rechten des Vaters. Er lebt. Warum? Damit wir Hoffnungslosigkeit haben? Nein. Damit wir Hoffnung haben. Und damit wir mit ihm leben. Und ihm haben wir heute bereits eine beständige und lebendige Hoffnung, wenn uns auch alle Umstände in dieser Welt herunterziehen wollen. Doch die Frage lautet, ob unsere Herzen von ihm und von seinem Wort erfüllt sind. Die Frage lautet, ob wir unser ganzes Vertrauen wirklich auf ihn und auf sein Wort setzen. Wie schnell kann doch auch unser Glaube schwach werden. Doch der Herr Jesus will dein und mein Vertrauen. Er will, dass wir uns auf ihn und auf sein Wort stützen. Das mag schon oftmals eine Herausforderung sein, das gebe ich zu. Gerade dann, wenn man das Wort Gottes gehört hat und erkannt hat, dass der Herr jetzt zu mir gesprochen hat, und dann soll man das in die Tat umsetzen. Ähnlich ging es dem Simon, als der Herr Jesus zu ihm am See Genezareth gesprochen hatte. Denn in Vers 4 lesen wir, als aber Jesus zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Höhe und lasset eure Netze zu einem Fang hinunter. Was für eine Aufforderung. Wie bitte? Jetzt hinausfahren auf die Höhe und das Netz hinunterlassen? Warum sollte Simon das tun? Kann er Jesus einfach vertrauen? Das Schiff und seine Mannschaft nochmals in Bewegung setzen? Somit kommen wir zum zweiten Punkt. Erstens war Hören auf Gottes Wort, zweitens Glauben an Gottes Wort. Glauben an Gottes Wort. Und da ist sofort die Frage, kann man ohne Glauben überhaupt zu Gott kommen? Und das war es, was ich auch vorhin gemeint habe. Denn das war der Vorspann zur Predigt, was wir vorhin gehört haben von unserem Gast hier. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Schauen wir mal kurz gemeinsam in Hebräer Kapitel 11. Das ist ja schlechthin das Glaubenskapitel. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Und haltet ihr diesen Vers täglich vor Augen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wenn du Gott gefallen willst, dann musst du glauben. Das geht nicht anders. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wenn du den Glauben an den Haken hängst, dann kannst du nicht Gott gefallen. Das ist eine der Bibelstellen, die mich persönlich schon in großen Glaubensschritten und Anfechtungen durchgetragen hat. Einfach blind dem Herrn zu glauben. Wir müssen manchmal ihm wirklich blind auch vertrauen. Gottes Wort fordert uns heraus, ja, so zu handeln, wie er es sagt, und an seinen Verheißungen festzuhalten, wenn wir auch manchmal gar nichts davon sehen. Selbst der Jesus hatte später für den Petrus, wie Simon später genannt wurde, gebetet. Für was? Dass sein Glaube nicht aufhöre. Ich habe auch den Herrn Jesus schon mal gebeten, Herr, bitte für mich beim Vater, dass mein Glaube nicht aufhöre. Ich bitte dich drum. Wir werden manchmal so schwach. Ja, das Wort Gottes und Gott selbst fordern uns heraus, dass wir unser ganzes Vertrauen und unseren ganzen Glauben auf ihn werfen. Und manchmal sind wir so sehr geneigt, nach unserem Verstand zu handeln. Ach, wenn ich das jetzt nicht sehe und wenn ich das nicht begreifen kann, dann tue ich das auch nicht. Oder dann mache ich keine Schritte. Das ist dumm, wenn man so handelt. Den gesunden Menschenverstand einzuschalten, ist bei Gott nicht verboten. Das möchte ich nicht sagen an der Stelle. Er hat uns einen Verstand gegeben. Wir dürfen verstandesmäßig handeln und auch vieles planen. Doch was sagt er in seinem Wort? In Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Du darfst deinen Verstand einsetzen, aber wenn dein Verstand die höchste Instanz ist, dann läuft was verkehrt. Denn der Glaube geht oftmals weit, weit über unseren Verstand hinaus. Das kann unser Verstand gar nicht alles begreifen, was der Glaube von uns fordert. Das heißt, wir müssen viel mehr auf Gott vertrauen als auf unseren begrenzten Verstand. Was meint ihr, wie sich Simon gefühlt haben muss? Er war ja ein begabter und erfahrener Fischer. Er hatte einen Fischereibetrieb. Und jetzt bekommt er eine Anweisung, am helllichten Tag und strahlender Sonne hinauszufahren, das Netz auszuwerfen. Das ist ganz paradox für einen Fischer. Die gehen noch bei Nacht raus, sehr, sehr früh am Morgen. Oder schon um Mitternacht. Für einen Fischer schien diese Anweisung völlig absurd zu sein. Bei der heißen Mittagssonne fährt niemand hinaus, um das Netz auszuwerfen. Er wusste aus Erfahrung, dass man das Netz bei Nacht oder in den frühen Morgenstunden auswerfen muss. Wenn da kein Fisch ins Netz geht, dann bei Tag gleich zweimal nicht. Und jetzt kommt Jesus von Nazareth. Es steht ja im Wort Gottes ein Zimmermann. Darf man auch so stehen lassen. Doch der hebräische Grundtext sagt es uns genauer. Und eigentlich steht anstelle von Zimmermann vielmehr Bauwerker. Da ist natürlich Zimmermann inbegriffen. Aber Jesus war nicht unbedingt nur ein Zimmermann. Er war einfach ein Bauwerker und das müssen wir einfach stehen lassen aus dem Grundtext heraus. Nun, wir lassen das so stehen, entweder Bauwerker oder Zimmermann, sagt es, wie ihr wollt. Wie dem auch sei. Jedenfalls gibt hier einer, der überhaupt nicht aus der Fischerei hervorgeht, an einen erfahrenen Fischereiinhaber eine Aufforderung weiter, die völlig absurd ist, am helllichten Tag hinauszufahren und das Netz auszuwerfen. Was denkt ihr, was der Verstand des Petrus hierzu gesagt hat? Der Verstand des Petrus sagte, nein, geht nicht. Was sagen hierzu die bisherigen Erfahrungen von Petrus? Die Erfahrungen sagen, nein, geht nicht. Was sagt hierzu seine Mannschaft, die ganze Nacht draußen war? Die Mannschaft sagt, nein, wir haben es probiert und jetzt sind wir müde. Und bei Tag ist eh nichts drin. Ihr seht, demotiviert diese Mannschaft. Die sagen nein. Fragen euch, kann man dem Wort Gottes gehorchen, auch wenn alles dagegen spricht? So ganz gegen seine bisherigen Erfahrungen handeln? Und wie es bei Simon war, noch mit einer lahmen Mannschaft? Aller Wahrscheinlichkeit war es ja doch vergebliche Mühe. Das ist doch unzumutbar, was hier der Herr verlangt. Was denken das seine Mitarbeiter? Ist unser Chef jetzt ausgerastet oder was? Was ist nun mit unserem Schiff passiert? Ist er etwa von seinem Verstand jetzt abgekommen? Vielleicht haben sie gedacht, ja Simon, wir wissen, dass du bisher ein guter Chef warst und hast vernünftig gehandelt, aber wir haben jetzt doch den Eindruck, dass bei dir heute die Sonne etwas zu heiß brennt. Also wir müssen wissen, dass in der Fischerei die Erfahrung eine große Rolle spielt. Und man muss genau auch wissen, wo die Fischherden sich aufhalten im See. Und übrigens kann es auch im See Genezareth sehr gefährlich sein. Bei überraschendem Unwetter können die Wellen im See Genezareth bis zu mehreren Metern hoch werden. Ich habe mal im Kommentar gelesen, dass der See Genezareth oft von Wellen bis zu 8 Metern heimgeholt wird. Und wenn man da gerade mal zufällig draußen ist, können wir auch vorstellen, was die Jünger des Herrn damals für Ängste ausgestanden haben, als sie ohne den Herrn im Sturm draußen waren. Wellen bis zu 8 Meter hoch. Unvorstellbar. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber das ist scheinbar so. Dennoch steht die Aufforderung des Herrn Jesus an den Simon. Fahre hinaus auf die Höhe. Und lasset eure Netze zu einem Fang hinunter. Und jetzt, was soll Simon nur machen? Wie soll er sich entscheiden? Die Forderung ist da. Doch andererseits hat er Jesus bereits kennengelernt und wie er in seinem Haus war und die Schwiegermutter geheilt hat. Doch jetzt war sein Vertrauen und die Umsetzung des Wortes Gottes gefordert. Und da kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Erstens, Wort Gottes hören. Zweitens, Wort Gottes glauben. Und als drittes, Gottes Wort gehorchen. Simon wollte dem Herrn nicht unbedingt widersprechen. Doch er zeigt dem Herrn Jesus nochmals die Lage auf, da er bereits sich abgemüht hat. In Vers 5 lesen wir. Simon gibt dem Herrn Jesus die Sachlage weiter. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und wir haben nichts gefangen. So sieht die Sachlage aus. Katastrophal. Herr Jesus, du weißt doch, dass ich schon längst alles unternommen habe. Und jetzt, wo ich am Ende meiner Kräfte bin, ausgerechnet jetzt, Soll ich nochmals einen Versuch machen? Und da kommt auch gleichzeitig für uns, für dich und für mich die Frage auf, wo haben wir das letzte Mal bewusst im Glauben auf Gottes Wort hin gehandelt? Wo hast du dich entgegengesetzt aller bisherigen Erfahrungen, dem Wort Gottes gegenüber Glauben geschenkt und dich nicht entgegengesetzt? Einfach dem Wort Gottes vertraut und ihm gehorcht. Verschiedene Dinge aus dem Wort Gottes bringen wir ja teilweise ganz gut umgesetzt. Manches mag bei uns auch schon zur Gewohnheit geworden sein. Vielleicht, dass wir aufrichtig geworden sind oder dass wir gerade mal nicht mehr lügen oder dass wir den Herrn Jesus tatsächlich vor den Menschen bekennen. Vielleicht auch hat sich der eine oder andere schon überwinden können, dem Herrn auch regelmäßig den Zehnten zu geben und so weiter. Doch manche Dinge, die können uns wirklich schwer fallen. Zum Beispiel dem Herrn in jeglicher Situation zu vertrauen. Oder dass der Herr wirklich auch in Notsituationen versorgt. Das war auch einer der größten Glaubensproben, als ich hierher nach München kam. Ich dachte, als ich hierher nach München gezogen bin und eine Wohnung angemietet habe, woher soll das Geld kommen? Und wenn es nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist, aber woher soll das Geld auf Dauer herkommen? Bei diesen Wohnungspreisen. Und ich habe noch eine sehr günstige Wohnung. Und ich dachte, wie schnell werde ich da einfach in der Gosse landen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Doch ich durfte Schritt für Schritt lernen, wie sich unser Herr zu dieser Berufung und auch zu seinem Wort stellt. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn man dem Herrn und seinem Wort vertraut und auch selbst ein Gebender ist, wie es der Herr in seinem Wort fordert, dann darf man es erleben, dass man aufgefangen wird vom Herrn, dass er einen wiederum versorgt. Man braucht sich überhaupt nicht an Menschen klammern, sondern nur an den Herrn. Natürlich hängt auch in der Versorgung viel daran, ob man wiederum das tut, was Gott von einem sagt. Es gibt manche Gotteskinder, die geben ihr Geld für alles Mögliche aus. Und irgendwann haben sie keins mehr und dann sagen sie so, Gott, jetzt bist du dran. Warum sollte ihnen denn Gott helfen, wenn sie vorher nie etwas für Gott übrig hatten und nie das mit ihrem Geld getan hatten, was der Herr von ihnen verlangt hatte? Da kann es gut sein, dass man auf einmal in der Gosse landet. Ich wünsche es keinem. Aber man muss einfach da Schritte tun und sagen, ja, wenn ich das tun werde, was der Herr von mir verlangt, ich werde wahrscheinlich nie in so eine große Not kommen, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, auch in der Versorgung. Doch wir wissen, dass es auch hier in der Gemeinde auch immer wieder Glaubensschritte zu tun gibt. Warum sollte der Herr in der Gemeinde hier vor Ort seine Verheißungen erfüllen, wenn wir das nicht tun, was er sagt? Ja, manches Mal wollen wir lieber im Voraus etwas sehen. Wir wollen lieber dann handeln, wenn wir sehen, dass Gott wieder etwas getan hat. Doch das ist töricht. Und es spricht gegen Gottes Wort. Das bleibt dabei, was wir auch heute Morgen gehört haben in der Einleitung aus Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, steht dort geschrieben. Wir müssen glauben. Und wir werden durch den Glauben leben. Bisher haben wir hier in der Gemeinde auch verschiedene Schritte im Glauben getan. Und einige von euch sind mitgegangen. Sehr schön. Und der Herr hat an vielen Stellen den Glauben belohnt. Ja, wir können seinen Namen preisen. Und wie ich schon sagte, im Glauben kommt der Verstand immer wieder an seine Grenzen. Denken wir da nur mal an das, was der Herr uns in Bezug auf Feindesliebe verlangt. Da kannst du nicht mit dem Verstand arbeiten. Da kannst du nur durch den Herrn Jesus im Glauben arbeiten. Du kannst deine Feinde nicht von dir aus lieben, sondern nur durch den Herrn und durch den Glauben. Ja, wir haben ein großes Lernfeld in der Bibel, an Gottes Wort zu glauben und dem Wort Gottes zu gehorchen. Doch sicherlich kann es der eine oder andere von euch bezeugen, wie sehr unser himmlischer Vater Vertrauen und Gehorsam segnet. Und wie sehr er Vertrauen und Gehorsam belohnt. Kommen wir wieder jetzt zurück an den See Genezareth. Kommen wir wieder zu Simon. Denn Simon sagt nun etwas ganz Entscheidendes in Lukas 5, Vers 5b. Im ersten Teil sagt der Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt sagt er, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Auf dein Wort, und das ist die entscheidende Aussage. Und das ist der Gehorsam im Vertrauen auf Gottes Wort. Nicht umsonst sagt der Psalmist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Psalm 119, 105. Wie wunderbar ist es, wenn wir uns auf Gottes Wort stellen dürfen und wenn wir uns von Gottes Wort her leiten lassen dürfen. Bei Simon, da kam es vom Hören zum Glauben und jetzt vom Glauben zum Gehorsam. Und als Simon diesen Schritt wagte, als er dieser Aufforderung des Herrn nachkam, in Vers 6 heißt es, und als er das getan, als er im Glauben den Mut fasste und im Gehorsam auf Gottes Wort seine Mannschaft zusammentrommelte und hinausfuhr, ja, als er das getan hatte und als sie auf der Höhe das Netz ausgeworfen hatten, da geschah auch etwas, was wieder jegliches verstandesmäßiges Begreifen geschehen ist. Wir lesen in Vers 6, und als sie das getan, fingen sie eine große Menge Fische, aber ihr Netz zerriss. Ganz entgegengesetzt aller Erwartungen waren so viele Fische im Netz, dass sogar das Netz zerriss. Da winkten sie den Gefährten im anderen Schiffe, die im anderen Schiffe waren, dass sie kämen und ihnen hülfen. Ja, in beiden Schiffen, da werden wir Platz haben. Nein. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begangen. Kann noch etwas Größeres geschehen, wenn man dem Herrn vertraut? Es war ohne Zweifel ein Wunder Gottes. Das war nicht auf die Klugheit von Petrus gegründet, von Simon, oder auf den Verstand von Simon. Der Herr Jesus hatte sich hier in einem schwachen Menschen und in seinem Gehorsam verherrlicht. Und es gibt nicht wenige Gläubige, die denken, dass es genügt, dem Herrn einfach zu vertrauen und dass alles Weitere schon von alleine geschieht. Natürlich sollen wir dem Herrn vertrauen. Und sicherlich gibt es auch Situationen, wo wir gar nichts anderes tun können, als ihm vertrauen und passiv zu sein. Doch an dieser Stelle möchte ich euch fragen, was wäre wohl geschehen, wenn Simon nur dem Herrn vertraut hätte, aber seiner Aufforderung nicht nachgekommen wäre? Hätte Simon jemals diesen Fischfang gemacht? Ja, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Aber weißt du, hinausfahren tue ich jetzt nicht. Dann bleibt halt alles beim Alten. Man muss eben auch Dinge tun im Glaubensleben. Simon hätte wohl niemals diesen Fischfang gemacht. Hätte er dann dieses Wunder und die Herrlichkeit Gottes gesehen? Nein, auch nicht. Sicherlich geht es uns nicht in erster Linie darum, ein Wunder Gottes zu sehen oder um von Gott materielle Dinge zu bekommen. Doch es geht eben darum, ob Gott unser Vertrauen belohnen kann. Ob er dich und mich segnen kann, indem wir ihm vertrauen und das tun, was er sagt. Und liebe Freunde und Geschwister, er wird es nicht ungesegnet lassen, wenn wir sein Wort hören, wenn es ins Herz geht und wir es im Glauben festhalten und dem Wort Gottes Gehorsam leisten. Das ist die dreifache Forderung, mit der wir es zu tun haben. Und jetzt noch ganz zum Schluss. Wie reagierte nun Petrus, als er das alles sah, was hier geschehen ist? Ganz entgegengesetzt seinem Verstand. Vers 8 und 9. Als aber Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu und sprach: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken kam ihn an und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie getan hatten. Die ganze Mannschaft und Petrus, die sind erschrocken, was da geschehen ist. Die zwei Schiffe, die jetzt mit Sinken zu sinken begannen vor so vielen Fischen. Und Petrus hatte in dieser ganzen Sache seine ganze Sündhaftigkeit erkannt. Er fiel wie Johannes, wie wir es vorhin gelesen haben in der Offenbarung, vor Jesus nieder. Und liebe Freunde und Geschwister, es wird wahrscheinlich immer so sein, wenn wir es mit Jesus zu tun haben, wenn wir ihm dienen, wenn wir an ihn glauben, wird es wohl immer so sein, dass wir über unsere eigene Sündhaftigkeit erschrocken sind. Dass uns der Herr Jesus noch mehr Licht gibt und uns aufzeigt, wo wir stehen und wer er ist. Und der Petrus sagt zu ihm: Herr, gehe hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, ich kann in dieser Weise nicht Gemeinschaft mit dir haben. Doch wie begegnete ihm Jesus? Jesus konnte den Petrus nun segnen und ihm eine enorme Berufung geben. Jesus sprach zu Simon in Vers 10: Fürchte dich nicht. Von nun an kommt etwas anderes auf dich zu. Fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Du sollst Menschen fischen. Ich möchte dich gebrauchen. Ich gebe dir heute eine neue Berufung. Eine gewaltige Berufung. Vielleicht auch eine Berufung für dich und für mich. Auch du darfst Gottes Führung erleben. Auch du darfst Gottes Segnungen erleben. Jeder ganz persönlich. Wenn du dich auf sein Wort stellst und wenn du sein Wort befolgst, dann kann der Herr mit dir arbeiten. Und es ist das Anliegen des Herrn, dass wir losziehen und Menschenfischer sind für ihn. Manche haben eine ganz besondere Berufung, aber jeder soll sich dazu gebrauchen lassen. Aber nicht nur das, sondern auch zu vielem anderem. Frage: Wann hast du dich zum letzten Mal im Glauben wirklich an eine Bibelstelle geklammert? Und wann hast du sie befolgt? Ich möchte euch heute zum Schluss dazu ermuntern: Lest die Bibel. Lies die Bibel und frage dich, was dir Gott mit der Bibelstelle sagen will und was deine Aufforderung an dich ist. Und frage dich: Herr, was soll ich tun? Ich möchte dir vertrauen. Fange heute wieder ganz neu und bewusst damit an, auf Gottes Wort zu hören, an Gottes Wort zu glauben und Gottes Wort zu gehorchen. Möge er euch alle dabei segnen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns auch mit solchen Textpassagen auseinandersetzen dürfen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du wahrhaftiger Mensch geworden bist, obwohl du auch zugleich wahrhaftiger Gott auch auf Erden warst. Es ist gewaltig und wir preisen dich. Danken dir, Herr, dass du das ganze Menschsein in allen Tiefgängen durchlebt hast. Und du weißt es, Herr, wo jeder von uns durchgeht. Du weißt, Herr, wo auch Seelennöte sind. Du weißt, Herr, wo auch körperliche Nöte sind. Du weißt, Herr, wo Situationen sind, wo wir nicht den Überblick haben, auch innerhalb der Gemeinde. Aber wir möchten dir nachfolgen, oh Herr. Und wir möchten dir vertrauen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir dir gehorsam sein können. Dass wir als gehorsame Kinder, Herr, leben dürfen. Dir dienen dürfen. Und wenn wir schon lange nicht sehen, so möchten wir dir dennoch vertrauen. Ja, blind vertrauen, wieder alles verstandesmäßige Denken. Hilf uns, Herr, den Weg mit dir zu gehen, bis wir dich einst schauen dürfen in aller Herrlichkeit. Hilf uns, Herr, an dir dran zu bleiben. Sehe alle nahe, Herr, die auch sonst in den Gottesdienst hierher kommen und heute nicht kommen konnten, vielleicht aber auch die Prioritäten nicht richtig gesetzt haben. Wirke du, Herr, in allen Herzen und schenk uns Gnade, Herr, dir mit Freuden nachzufolgen. Danke, Herr, dass du auch jetzt schon vorausgehst, auch in der kommenden Woche. Wir preisen dich, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir dir anhangen dürfen und dass du, Herr, alles in deiner allmächtigen Hand hältst und trägst. Amen.